ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Und haben die da eine Stunde abgeliefert, unfassbar. Und das in so einem kleinen Raum, wo du wirklich hautnah davor stehst. Und da waren 150 Leute vielleicht. Und du spürtest jeden Bass und Annie sang da. Und das war also eine Sternstunde, kann ich nur sagen.
Ach Peter, ja. Erzähl mehr.
Ja, das war wirklich herrlich.
Sweet Dreams und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Peter, da ist schon alles drin von den Eurythmics, von Annie Lennox Kunst und von ihrer Fertigkeit, Melodien und Stil zusammenzubringen.
Oder? Ja, und auch vom Arrangement des Gitarristen ihres Partners Dave Stewart, der immer ein bisschen unterschätzt wird. Ich glaube, er spielt trotzdem eine sehr, sehr große Rolle. Und zu hören ist dieses alles in der ARD Audiothek. Und
genau.
Das sollten wir unbedingt betonen. Da sind alle unsere Podcasts drin. Und da findet ihr noch unglaublich viel mehr. Also man schwirren einem die Augen, wenn man das sieht, was da alles zu hören ist.
Genau, und dass ihr eben auch diese Folge Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban und die Eurythmics und eben Annie Lennox und ihre Kunst, ihre Songs, ihre Art Musik zu machen oder Popmusik zu leben, das ist das Thema heute bei uns. Die Melodie hat damals sofort gezündet. Kannst du dich erinnern, als du Sweet Dreams das erste Mal gehört hast?
Ja, also absolut sofort. Also erstmal fängt schon an, dieses Synthi-Arrangement, das ja richtig spannend ist. Also gerade Synthi-Arrangements sind ja oft langweilig, aber das war gleich auffällig. Und dann der Rhythmus und dann fängt noch diese Frau an zu singen mit dieser unglaublichen Stimme und einer eingängigen Melodie. Besser geht's ja gar nicht. Insofern, das war also ein eindeutiger, sofortiger Knaller. Egal, ob der nun ein Hit geworden wäre oder nicht, ist er natürlich geworden. Das hätte mir sofort gefallen, ja.
Ja, der Weg dahin zu Sweet Dreams,
ja.
Alles, was danach kam oder auch alles, was davor passiert, das ist nämlich auch sehr spannend. Darüber wollen wir heute reden, ja, in dieser Stunde ein bisschen mehr beim Popmusik-Talk mit Peter Urban. Mein Name ist Oke Bandix und ich bin aus der NDR Kulturredaktion. Annie Lennox und Dave Stewart waren zu diesem Zeitpunkt, das wissen einige, die waren auch einmal ein Paar, ein persönliches Paar, aber da schon nicht mehr, als sie die Eurythmics geworden waren. Da fängt es irgendwie an, denkt man, kompliziert zu werden, aber ist es ja, bevor wir jetzt in die Einzelheiten und in die Wurzeln gehen, eine der spannendsten Projekte der 80er Jahre vor allem gewesen. Ungefähr 10 Jahre lang hat dieses Duo als Pop-Duo funktioniert, danach gab es dann später nochmal eine Reunion sozusagen, aber eigentlich war das eine der prägendsten Bands, auch vom Look her, vom Sound her der 80er Jahre, oder?
Ja, vor allen Dingen, die haben ja auch unglaublich viel produziert. 83, dieses Erfolgsalbum und dann noch 6 andere bis 89. Also das ist wirklich ein großer Output. Da ist wirklich viel und unfassbar unvergessliche Songs und riesige Hits. Also da ist eine Menge produziert worden, aber es fing da eben nicht an. Und da können wir ruhig mal in die Biografie jetzt reingehen, wo die herkommen und wie sie sich auch getroffen haben. Und da gab es ja auch schon eine Band davor, über die man auch vielleicht kurz reden kann.
Auf jeden Fall. Wenn man Annie Lennox zuhört, so in Dokumentationen oder auch wenn sie Ansagen macht, dann hört man immer einen schottischen Akzent.
Ja.
Oder es ist echt
ja
schön.
Klar, den kriegen die Schotten nicht weg. Also das ist wirklich, und das ist bei ihr sehr sympathisch. Das ist nicht so, also wenn richtig Schotten echt Scots reden, dann kannst du ja kaum was verstehen. Dann ist das ja. Aber bei ihr ist es so ein leichter Dreher da drin im R und so. Das ist ganz süß und sympathisch.
Also sie kommt aus Aberdeen.
Aberdeen ist ihre Heimat und kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, ne? Und was war die Mutter? Köchin.
Die Mutter war Köchin,
ja,
und der
Köchin.
Vater hat irgendwie auf einer Werft
gearbeitet. Ja. Also Aberdeen natürlich Hafen, Werftstadt. Und irgendwie haben die Eltern natürlich sich aber trotz ihres, sagen wir mal, Working Class oder Middle Class Background sofort um die Talente der Tochter gekümmert. Die haben gleich gemerkt, dieses Kind ist sehr, sehr musikalisch. Und sie hat gleich Unterricht bekommen, hat Flöte und Klavier gelernt und ist dann richtig in eine Flötenausbildung gegangen und ist sogar an der Royal Academy of Music gewesen in London, ist mit 16 aufgenommen worden. Also das war schon, also so ein Wunderkind-Charakter schon aus dieser Gegend, aus Schottland, aus ärmeren Verhältnissen, war das schon ein immenser Aufstieg. Das hat aber dann sie nicht weitergeführt. Also die klassische Flötistin wollte sie dann doch nicht werden, fand das vielleicht zu langweilig, ist dann in London mehr abgegangen von der Royal Academy und hat als Kellnerin gearbeitet, hat in kleinen Bands gespielt, auch einfach ist durch Kneipen und Bars gezogen und hat da gespielt. Also die ganz einfache Schule.
Ja, und lustigerweise hat sie wirklich, es ist wirklich wie eine ausgedachte Geschichte. Da hat sie nämlich in einer dieser Kneipen, hat sie Dave Stewart getroffen.
Sie war die
Kellnerin quasi. Ja. Das ist schon lustig, weil er kommt aus Sunderland.
Sunderland. Also ist nicht so weit weg, ne? Also das ist auch da oben.
Ja, aber das ist an der Ostküste.
Aber Nordengland, ne? Ja, also auch einfache Verhältnisse. Obwohl die Mutter war Lehrerin, aber die Ehe scheiterte früh. Die Eltern ließen sich scheiden. Dave blieb bei dem Vater. Und das waren keine vernünftigen Verhältnisse. Und Dave glitt auch so ein bisschen ab, verließ, glaube ich, mit 15 oder 16 das Haus, wohnte dann alleine, ging nach London, lebte da in sehr ärmlichen Verhältnissen, spielte immer wieder in Bands, aber lebte in besetzten Häusern, Squatting, also in solchen Häusern, und war doch sehr mit der üblichen Sünde junger Rockmusiker beschäftigt, also Drogen und Alkohol, und hing auch ziemlich durch. Spielte in einer Band, in einer Folkrock-Band, Long Dancer, ich konnte mich auch an die erinnern, an den Namen, die bei Elton Johns Label, Rocket Record, unter Vertrag waren, und aber nicht erfolgreich waren, spielten auch im Vorprogramm von Elton John und waren aber eben leider nicht erfolgreich. Und dann hat Dave eben weitergesucht und hing rum, und dann traf er Annie, und das war anscheinend sein Glücksfall, sein Tag.
Genau, ausführlich, ein bisschen, also für meinen Geschmack fast ein bisschen zu ausführlich, kann man das auch nachlesen in der Autobiografie von Dave Stewart. Die hat den passenden Titel Sweet Dreams Are Made of This. Da erzählt er wirklich auch genau über diese Zeit, wie er da, ich weiß nicht, was alles wie sich durchgeschlagen hat, sagen wir mal vorsichtig.
Ja.
Und eben wirklich sein Glück war, Annie zu treffen.
Ja.
Und dann hatten die beiden eben nicht nur jetzt persönlich sich gefunden, sondern eben auch Ideen zusammen. Und das muss offenbar wirklich ganz toll gewesen sein.
Ja, sie haben dann gleich eine Band gegründet, The Catch hießen die. Die gab es nicht so lange, aber dann wurden sie Mitglied einer Band, The Tourists, mit Pat Coombs. Das ist ein britischer Musiker, der der Hauptsongschreiber der Band war. Und da haben sie dann auch, ich glaube, drei Alben aufgenommen. Die waren auch nicht besonders erfolgreich, obwohl zwei Singles in die Charts kamen. Sogar eine, glaube ich, bis Platz 13, was ja schon ein ganz guter Erfolg ist. Und das waren dann so Songs wie eine Beat-Version von I Only Wanna Be With You. Das ist ein Hit für Dusty Springfield gewesen, ein alter Hit. Oder der andere Hit von ihnen war So Good To Be Back Home Again. Das war so straight, man würde heute in späterer Phase, hätte man Britpop gesagt. So eine Art von Musik, die manchmal so leichte Anklänge von kalifornischen Beach-Bands hatten. Also so ein bisschen fröhlicher, mehrstimmiger Gesang und Annies Stimme schon gut rauszuhören. Was kein Wunder ist bei der Stimme. Also wenn da zwei Männer singen und Annie singt, dann fällt Annie dann natürlich auf.
Aber sie waren eben auch keine Anfänger mehr. Ich finde, das ist ganz wichtig festzustellen, als sie dann eben, ich weiß gar nicht, ob 81 ist, glaube ich, das richtige Jahr, anfing als die Eurythmics, als
81,
Duo,
genau.
Eine Platte aufzunehmen.
Und vorher hatten sie mit The Tourists eben auch ein Album aufgenommen in Köln, in Deutschland, mit Conny Plank, dem legendären deutschen Produzenten, der also Bands wie Can und andere produziert hatte. Und sie kannten also nun diese Ecke, eine Mischung aus Underground-Musik und ein bisschen Elektronik und psychedelischer Musik und eben Conny Plank, der also ein sehr, sehr guter Engineer war und Produzent. Der hatte einen großen Einfluss auf sie und durch den Kontakt über die Tourists war der auch Produzent des ersten Eurythmics-Albums. Das kam 81 raus, hieß In the Garden, war aber leider nicht erfolgreich. Aber auf diesem Album spielen auch Mitglieder von Can mit, Holger Tschukai, aber auch Jacky Liebezeit, der Drummer, ist auf einigen Nummern zu hören mit seinem wirklich prägnanten, meiner metronomartigen Schlagzeugspiel, ist ganz, ganz deutlich zu hören. Und war ein wichtiger Einfluss für diese Band. Und ich glaube, Eurythmics und Dave Stewart haben ganz viel profitiert von der elektronischen Seite dieser Musik. Denn Can waren ja auch über die Verbindung zu Karl-Heinz Stockhausen und dieser Kölner Elektronikszene, waren sie dann weit voraus ihrer Zeit. Und da haben eben Eurythmics viel übernommen, auch so ein bisschen mit dem Background an Kraftwerk zu denken und neu und solche Bands, die in Deutschland ja schon solche Musik gemacht hatten. Und diesen Einfluss haben sie kombiniert eben mit sehr kommerziellen Melodien. Und das war ein Rezept, das war unschlagbar, also gleich erfolgreich.
Also Dave Stewart schreibt das in der Tat in dem Buch auch, dass ihn Connie Plank immer hat auch an den Reglern sitzen lassen. Also der hat eben auch als Produzent ja später sehr viel und sehr erfolgreich gearbeitet. Das heißt, er hat ganz viel von dem gelernt. Also der hat ihn so über die Schulter gucken lassen sozusagen.
Sehr gut.
Das ist natürlich dann in der Tat wie so ein Kondensat aus diesen Einflüssen da rausgekommen. Lustigerweise habe ich gelesen, dass auch die Mitglieder von Duff Songs beigesteuert haben und die zusammengearbeitet haben. Die kannten sich offenbar alle. Also kein Wunder, man begegnete sich offenbar bei Connie Plank. Das ist offenbar ein Bauernhof gewesen da.
Ja, ja. Und das Lustige ist, dass Annie Lennox, nachdem sie also sich getrennt hatte von Dave, war auch eine Zeit lang mit Robert Girl von Deutsch-Amerikanischen Freundschaft, also von der deutschen Band, zusammen. Das war auch ein sehr so modelartiger, schicker Typ und passte irgendwie wohl sehr gut zu der androgynen Schönheit Annie, die sie damals darstellte. Aber das war so Anfang der 80er Jahre. Aber trotzdem, das erste Erfolgsalbum, das wurde dann in England produziert und das war dann so nicht mit Connie Plank. Nur ein Song, Love is a Stranger, der wurde, glaube ich, übernommen von den früheren Aufnahmen. Der wurde dann auch noch ein Single-Hit später auf dem ersten Album. Sweet Dreams Are Made of Them.
Also das ist ja auch so ein Kaleidoskop, was da zusammen, aber da macht immer einer.
Hast du das auch gehört? Genau. Und ist schon so ein bisschen autobahnmäßig, ne? Ein bisschen hat das was davon.
Aber das ist toll. Also er hat ja auch da total Ideen, von wo welcher Klang so kommt.
Und es ist einfach immer einzigartig, wenn diese großartige Stimme von Annie über diesen mechanischen elektronischen Beats und Geräuschen auf einmal drüber schwebt. Und das finde ich also ist ein wunderbares Rezept, das toll zusammenpasst.
Und es hat ja trotzdem, sie hat ja eine eher kühle Ausstrahlung, aber die Stimme ich finde, man kann nicht sagen, dass es schneidend kühl ist. Sie kann so singen, finde ich, aber es hat trotzdem eine Wärme.
Eine Menge Soul und das ist ja die Vielseitigkeit auch von ihr. Sie kann harte Sachen singen, sehr zarte Sachen, aber auch sehr, sehr, sehr seelenhafte, sehr seelenvolle, soulige, wirklich. Also sie ist eine der besten weißen Soul-Sängerinnen, finde ich, immer schon gewesen. Und stand auch visuell im Vordergrund, wenn Videos waren ja damals schon schon ganz, ganz, ganz wichtig. Und gerade für Eurythmics waren Videos extrem in der Vermarktung wichtig. Sie hatte so eine androgyne Erscheinung, kurze Haare, Anzug trug sie sehr oft. Und manchmal waren die beiden in Anzügen da zu sehen. Da wusste man, wer ist jetzt hier, was, wer. Und so diese geschlechtsneutrale Rolle hat sie später dann auch abgegeben. Visuell wurde dann mehr auch als Vamps stilisiert, mit wallenden Haaren oder Perücken, mehr als Marilyn. Also, aber immer unglaublich wichtig in ihrer visuellen Darstellung, was ja dazu kommt. Ich meine, wenn du dann auch noch so singen kannst, ist das eine großartige Kombination.
Ja, und man hat ja in jedem Fall nie, und zwar nie, nie, nie das Gefühl, dass sie das Produkt von irgendwem ist. Nee. Sie ist immer absolut selbstbestimmt und sie ist auch der Chef, hat man das Gefühl. Nein, ich würde schon sagen, die beiden sind zusammen immer prägend. Mhm. Aber sie steht in der Tat, er steht immer hinter ihr.
Ja.
Also oder halb hinter ihr oder sogar im Unscharfen, auf Fotos manchmal oder so.
Aber man merkt schon die Zusammenarbeit. Die Songs haben sie immer zusammengeschrieben, also zusammen komponiert. Ich glaube, natürlich war als Gitarrist Dave für gewisse Riffs und Rhythmen zuständig und für Melodien doch eher Annie mit ihrer Melodien, mit ihrer Gabe, die sie ja später auf ihren Soloalben auch noch fortgeführt hat. Das sind ja fantastische Melodien, die sie komponiert. Also das ist, glaube ich, eine Kombination, die absolut stimmig ist. Am Anfang hat mich erstmal der Name verwirrt. Ganz ehrlich. Also ich hörte das und dann so, wer ist das? Was für eine Band? Eurythmics. Ich dachte, das hätte mit Rhythmus zu tun, aber hat's ja nicht, sondern
ja, es ist natürlich schon ein Wortspiel, würde ich sagen,
ja,
aber
klar.
Es hat nämlich mit der Eurythmie zu tun.
Genau.
Also sozusagen der Bewegungskunst sozusagen, Bewegungsart,
genau.
Die aus dem Waldorf-Hintergrund
kommt. Anthroposophische Schule. Ich weiß nicht, war Annie auf einer anthroposophischen Schule? Und sie sagte auch später ja in Interviews, ja, ich habe das ja früher gelernt, so Bewegungskunst.
Der Name kommt daher, aber es gibt jetzt natürlich keinen inhaltlichen Zusammenhang da. Das war einfach, es sollte ein Wortspiel auch mit dem Rhythmus eben dann sein.
Genau, ne?
Und das hatte eben, das hat ja auch eine gute Formel, also ist ja griffig, man merkt sich das sofort. Und dann, ehrlich gesagt, hat man natürlich sofort diese beiden Menschen vor sich. Sie, damals ja mit knallroten Haaren, eben diese beiden Menschen in Anzügen.
Ja.
Auch die Erscheinung ist offenbar ja angelehnt an, das kennen vielleicht auch einige, dieses Künstlerduo Gilbert und George. Also zwei inzwischen ältere Herren, ich glaube, die leben gar nicht mehr, ältere Herren, die als Konzeptkünstler immer in Anzügen auftreten. Also wie so zwei Buchhalter oder so in Filmen oder so und immer als Duo auftreten, immer im dreiteiligen Anzug. Und so sind auch die ersten Videos. Also das ist daher ein bisschen, sagen wir mal, entlehnt. Aber sie haben eben immer eine komplementäre oder gleiche Inszenierung gewählt für die Videos oder für ihre Auftritte offenbar auch.
Und sie kam schnell auf Covers von Zeitschriften mit dieser Erscheinung. Also war sie überall gleich visuell da. Das war extrem wichtig auch. Allein die Musik hätte auch schon gereicht, aber das half natürlich noch umso mehr. Zum Beispiel die Frage, hier, ist das nun ein Junge oder ein Mädchen? Wie sieht sie aus? Zwar hat sie knallige rote Haare, aber was ist sie nun eigentlich?
Ja, aber das passt natürlich auch ein bisschen in die Zeit. Weißt du, wir haben ja auch schon in der Folge über Madonna beispielsweise darüber gesprochen, über Darstellung von Frauen, also sagen wir mal selbstbestimmtes Auftreten, aber das ist ja auch die Zeit, wo es Boy George gab, beispielsweise, der sich ja in eher in weiblichen Kostümen stilisiert hat.
Richtig.
Das ist natürlich ein bisschen die Zeit,
Es gab ein Foto mit Boy George, genau, und dann die Unterzeile Who is the Boy, ja genau.
Ich finde aber, man sieht auch ein bisschen, man könnte jetzt auch sagen, da ist auch was von Bowie drin oder so.
Ja, ein Tick. Ja,
also, ne, das ist jetzt, ist sie später auch mal mit Bowie zusammen aufgetreten.
Ja.
Spektakulär, reden wir vielleicht noch drüber, aber ich finde auch da ist es wieder so ein Kondensat aus verschiedenen Einflüssen, aber im Grunde egal, weil es hat was Originelles.
Ja. Und und Dave immer im Hintergrund, wirklich. Er war ja nur auch meist mit Sonnenbrille und er hat ja oft auch so ein kleines Bärtchen gehabt und so. Also er alleine wäre garantiert nicht der Blickpunkt auf Cover von Zeitschriften oder Magazinen geworden. Also da war die Kombination mit Annie schon extrem hilfreich für den Erfolg. Und dieser Fleiß, der da auch, muss ich sagen, wieder auch großartig war. Also im selben Jahr haben sie doch das zweite Album gemacht. Also 83 erschien Sweet Dreams, dann auch 83 das nächste, Touch.
Is it?
da sind nun wirklich also noch mehr richtige Knaller drauf. Also hier comes The Rain Again und Who's That Girl? Ein Song, der auch die Vielfalt ihrer musikalischen Talente zeigt, Right By Your Side, ist mehr so ein Song, der kommt wie so ein karibisches Lied daher. So mit Steel Drums und anderen Sachen. Das waren ganz frische Sounds. Das hatte man eigentlich in der Popmusik auch nicht so gehört früher. Und das war originell, war musikalisch interessant.
Spätestens dann dürfte ja klar gewesen sein, das war hier keine Eintagsfliege, diese Band, nee. Oder?
Und das Interessante ist auch, das sind ja alles künstliche Sounds, also auch die Steel Drums, das sind alles Synthesizer. Und die waren wirklich meisterhaft und eine der besten Produzenten, die auch elektronische Sounds und künstliche Sounds, Synthesizer Sounds, nicht so kühl und kalt haben herstellen können, sondern die haben denen trotzdem musikalische Wärme und Fluss gegeben. Also das hört sich wirklich gut an, während ja oft diese 80er-Produktion, das haben wir ja schon öfters besprochen, sehr dünn klingen. Also das war bei Eurythmics überhaupt nicht so. Die waren großartig produziert und toll arrangiert und mit schönen Sounds versehen. Und also ein ganz erfolgreiches Album. Und dann auch auf Tournee waren sie dann gleich schon auch sehr erfolgreich, unternahmen viele Konzerte. Und ich habe mal nachgeschaut, wann ich die das erste Mal gesehen habe. 84 waren sie in Hamburg in der Musikhalle, in der großen, die jetzt Leishalle heißt. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also das war schon eine beeindruckende Performance, also großartige Band auch. Und live Annie, also ein Hammer und klasse Band dazu. Und die sind insgesamt, also in Hamburg selbst sind sie ungefähr 6-mal aufgetreten. Erst in der Musikhalle, dann später bis 89 in der Sporthalle immer wieder. Mit wirklich tollen Konzerten. Da kann ich mich sehr gut erinnern.
Ja, und dann geht es ja auch bei denen weiter Schlag auf Schlag. Sie haben dann für den Film 1984, also nach Orwell, ja, ein Lied gehabt, das hieß Sex Crime 1984. Ja. Das war ein Hit beispielsweise.
Obwohl ich dieses Album also musikalisch nicht so spannend fand und auch der Regisseur des Films sagte nachher in einem Interview, ich habe mir die Musik gar nicht gewünscht, ich wollte eigentlich einen anderen Komponisten für die Musik, aber die haben mir das aufgedrückt und ich konnte die Musik gar nicht so richtig in den Film reinkriegen. Also das war mehr so ein Auftragsjob, der nicht so richtig funktionierte. Und ich finde Sex Crime auch einen der schwächeren Hits eigentlich von ihnen. Das wurde dann wieder besser bei dem nächsten Album Be Yourself Tonight. Da ist ein Wandel zu spüren und zwar weg von der, sagen wir, alleinigen Produktion von Annie und Dave, die ja viel mit Synthesizern gearbeitet haben, hin zu Studiomusikern, Bands, Studio-Bands, die mit richtigen Instrumenten spielen, also mehr normal eine Mainstream-Aufnahme. Es war weniger New Wave-ig, Es war weniger modern, aber es waren trotzdem, es waren riesige Hits. Would I Lie to You und There Must Be an Angel. In Amerika produziert Stevie Wonder, spielte die Mundharmonika. Und
war auf Wunsch von Annie, ne? Die Annie, ein großer Fan
ja, war. Wunderbar. Und diese Melodien, die sie da singt. Und natürlich das Größte, das Duett mit Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Ja, there was a time when we used to say
Also, super Song, ja.
Es gibt da so die Geschichte, dass Aretha wirklich absolut, ich kannte die gar nicht so richtig, aber dann hörte sie die Stimme von Annie Lennox und war schwer beeindruckt von der Soul-Stimme dieser weißen Sängerin aus Schottland. Also deswegen hat sie das auch gerne gemacht, weil das hat ihr Spaß gemacht. Also absolut, schon eine der frühesten großen Hymnen.
Ich finde, das ist in der Tat bei diesem Album auch zu merken, dass, also ich weiß, das haben wir jetzt auch schon gebrinne gesagt, dass Annie Lennox total auf Motown-Musik gestanden, auf Soul-Musik gestanden hat. Und wenn du dann siehst, also sie singt hier mit Aretha Franklin zusammen und sie hat Stevie Wonder für There Must Be an Angel gewinnen können, dann lebt sie das auch so ein bisschen aus in diese Richtung. Ja. Ja, das ist schon irgendwie toll.
Und dann ist da noch, also die britische Wurzeln sind auch zu hören, zum Beispiel im Duett mit Elvis Costello, Adrian. Das ist nun wieder eine ganz andere Nummer, die aber auch sehr eben so britischer, neuerer Popmusik entspricht. Passt auch ganz wunderbar. Also Annie ist eine extrem vielseitige Sängerin, das merkt man immer wieder. Also sie kann nicht nur Soul singen, sondern eben auch total andere Sachen, die aus Folk oder Rock-Traditionen kommen.
In diesem Jahr, 85, sind wir ja mit dem Album Be Yourself Tonight, war ja das Live-Aid-Konzert. Da sind die aber nicht aufgetreten und das hat einen bestimmten Grund.
Ja, das ist deswegen gewesen. Schon zu dem Album Be Yourself Tonight konnte keine Tournee gemacht werden, weil Annie hatte Knoten auf den Stimmbändern. Und das ist immer die größte Gefahr für Sänger. Wenn das chronisch wird, dann können die bald nicht mehr singen. Das musste operiert werden und das musste ausheilen. Und insofern konnte sie nicht auf Tournee gehen und konnte deswegen, eigentlich war es geplant, konnte auch nicht bei Live Aid auftreten, aus diesem medizinischen Grund. Das war allein der Anlass, nichts anderes, leider. Wäre ja auch passend und wunderbar gewesen.
Absolut, sie ist dann ja später, das ist ja einige Jahre später, bei dem Konzert für Nelson Mandela aufgetreten. Genau. Also die Eurythmics beide, aber sie, das kann ich mich nicht gut daran erinnern.
Und später also beim Konzert für Freddie Mercury, dieses beeindruckende Duett mit David Bowie. Ne? Sie hat dann die Rolle von Freddie für Under Pressure gesungen. Und das war nun echt der Hammer, ne? Wie die das singt. Mama, Mama.
pressing down on you.
No man is born under pressure. The birds are bailing down. Streets of family too.
Puts people on streets.
Das ist absolut, wenn man sich das angucken möchte, kann sich das angucken. Sie tritt in einem Fantasiekostüm auf, so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, eine Ballerina mit Batman gekreuzt. Ja. Und das ist, sie spielt ja quasi dann die Rolle von Freddie Mercury. Und man denkt, genau. Es ist jede Sekunde passend. Es ist unglaublich. Und David Bowie steht daneben in seinem hellblauen Anzug oder so. Ist ganz, ganz toll.
Ja, und auch beim Madela-Konzert, ich kann mich noch erinnern, ich saß da, das war eines der besten Auftritte des ganzen Festivals. Also die haben eben live eine extrem hohe Qualität immer gehabt. Also Eurythmics ist eine wunderbare Liveband gewesen. In diesen Jahren, so also in der zweiten Hälfte der 80er, bekamen sie in den schönen, im Kaffee schöne Aussichten am alten botanischen Garten hier am Dammtor, die eine goldene Schallplatte überreicht von der Plattenfirma. Es gab da eine Party und dann wurden da Instrumente aufgebaut, die standen da schon. Also war auch eine Session geplant, war aber nicht sicher. Ja, und dann haben sie nach der Verleihung, haben sie sich dann an die Instrumente gesetzt und gestellt und haben die da eine Stunde abgeliefert, unfassbar. Und das in so einem kleinen Raum, wo du wirklich hautnah davor stehst und da waren 150 Leute vielleicht und du spürtest jeden Bass und Annie sang da und das war also eine Sternstunde, kann ich nur sagen.
Ach Peter, erzähl mehr.
Ja, das war wirklich herrlich. Man hätte wirklich damals schon Handys mit Kameras haben müssen, um all diese Momente aufzunehmen. Aber das hatte man leider nicht.
Okay, die Schlagzeile bleibt hoch bei den beiden. Und 86 kommt das nächste Album, das heißt Revenge.
Ja.
Wieder mit 2, 3, 4 großen, großen Hits. When Tomorrow Comes, Thorn in My Side, Missionary Man. Unglaublich. Auch die Dichte an originellen Songs, tollen Melodien. Und auch Sachen, die ja auch immer noch im Radio laufen, die damals aber auch unfassbar gut im Radio gelaufen sind.
Aber auch so eine Mischung. Miracle of Love war eher so ein melodiöser, schöner Song. Und dann Missionary Man war eine knallharte Rocknummer.
Well, I was born an original sinner. I was born from original sin. And if I had a dollar bill for all the things I've done, there'd be a mountain of money pile up to my chin. Hey!
Und dafür haben sie auch einen Grammy gewonnen, den einzigen, den Eurythmics gewonnen haben. Als bestes Rock-Vocal, Missionary Man. Und Annie hat später 3 weitere gewonnen für ihre Soloalben, aber also als Eurythmics gab es nur diesen einen. Aber das zeigt die Vielseitigkeit wieder. Und Revenge war wieder erfolgreich. Und schon im Jahr danach gab es dann das nächste Album, Savage. Das war aber schon ein gewisser Bruch und ein bewusster Bruch, weil von dem Mainstream-Rock-Act gingen sie wieder zurück ein bisschen zur experimentellen New-Wave-Phase mit vielen Synthesizers und originellen Soundideen. Und ich finde ganz ehrlich, Von der Spannung der musikalischen Bandbreite ist Savage mit eines der besten Alben, obwohl es nicht erfolgreich war. Also es war weniger erfolgreich als die Vorgänger. Und ich finde, da sind aber so fantastische Songs drauf. Selbst der erste Song, Beethoven, I Love to Listen To, vollkommen strange. Da denkst du, ist es jetzt irgendwie Avantgarde oder dann redet sie auf einmal und so. Das ist echt verblüffend, kann man sagen. Ja, das war also nicht der übliche Hit von den Eurythmics.
Nee, das war in der Tat, das ist das in der Tat avantgardistisch.
Ja, und so ist vieles auf dem Album, aber es ist ein außergewöhnlicher Song drauf. You Placed a Chill in My Heart, der so kribbelt, der wirklich genau das macht, ein Frösteln im Herzen bewirkt. Also ein wunderschöner Song. Der besonders gut ist, wenn sie ihn akustisch live gesungen haben. Und es gibt Live-Aufnahmen, und ich weiß, hab die aber nicht wieder gefunden. Sie sind auf Singles auf der Rückseite gewesen, auf der B-Seite. Und das waren akustische Aufnahmen von diesem Song. Und das ist sowas von wirklich herzergreifend. Und aber ich habe es in den veröffentlichten in den Listen jetzt nicht mehr gefunden. Und meine eigenen Singles von früher, vergiss es. Die kann ich nicht, finde ich nicht.
Also die findest du nicht mehr?
Die sind nicht geordnet. Also, ich kann es, ich kann dachte, es nicht
so
finden.
Oft, die sind so oft gespielt, dass sie nicht mehr gehen.
Nee, ich finde sie nicht. Die sind irgendwo wegsortiert.
Aber offenbar gibt es dann auch, also davon abgesehen, dass sie musikalisch immer noch wirklich, wirklich viele Ideen haben und auch immer noch was zustande bekommen und diese Songs einen auch irgendwie ergreifen. Also ich muss zugeben, bei Savage finde ich es nicht so zugänglich, aber bei Revenge finde ich...
Aber lass mich noch mal kurz, bei Revenge wolltest du sagen, ist noch... Das sind die davor.
Nee, ja, ist egal. Nee, sag schon mal.
Ich wollte bei Savage noch mal sagen, da sind wirklich so, wenn man muss wirklich die genau mal anhören. Das ist der Hammer. Eine ganz wilde Nummer mit wildem erotischen Text von einer dominierenden Frau, Savage, die wilde Savage. Und I Need a Man ist knackige Rocknummer, die geradeaus genau das singt, worum es da geht. I Need a Man. Anderes I Need You ist ein akustischer Song, der nur live, also mit akustischer Gitarre, offensichtlich auch vor Publikum aufgenommen ist. I need you to pin me down just for one frozen moment. I need someone to pin me down so I can live in torment. I need you to really feel the twist of my back breaking. I need someone to listen to the ecstasy I'm faking. merkt man, wie eine wunderbare, was für eine wunderbare Sängerin Annie ist. Und am Schluss eine Nummer, Brand New Day, die fängt erstmal a cappella an, 2-3 Minuten.
6 o'clock in the morning and I'm stepping through the streets. The pavement's cold and empty, got the blues beneath my feet. Big old sun is rising up so elegant and thin. Another day is
dann wird's zu einem wunderschönen Song, der eine wunderschöne breite Melodie, also eine Coda hat am Ende. Also, das ist so vielseitig, das Album. Unterschätztes Werk, finde ich. Und dann gibt es aber nur noch ein Album von ihnen, dann We Two Are One.
Kommt dann 1989 raus, ja. Da gibt es dann offenbar auch leichte Ermattungserscheinungen, ja, bei den beiden. Ja. Nicht verwunderlich fast, ne?
Ja, die haben sich dann natürlich auch auseinanderentwickelt. Ich meine, vielleicht gab es auch persönliche Schwierigkeiten. Es ist ja oft so, bei Ex-Paaren ist es ja manchmal nicht ganz so einfach. Da blicke ich nicht durch. Da weiß ich nicht, was Dave darüber geschrieben hat in seiner Biografie. Aber jedenfalls ging es auseinander. Und irgendwann 89 erklärte dann Annie oder 90, dass es vorbei ist. Also es gab keinen großen Abschied. Wurde einfach nichts mehr gemeinsam geplant.
Sie haben in der Tat einfach gesagt, wir wollen jetzt mal was anderes machen. Ja. Also Dave schreibt darüber im Grunde genommen gar nicht viel. Er schreibt in jedem Fall immer durch die ganze Zeit sehr liebevoll über Annie Lennox. Mhm. Und es gab da auch mal irgendwie Reibereien, dass der eine dies mehr und das andere weniger macht und so weiter. Aber das ist gar nicht entscheidend. Ich glaube, die beiden haben einfach gesagt, wir machen jetzt mal eine Zeit lang was anderes.
Ja, da kommt natürlich das Privatleben dazu. Das darf man jetzt nicht vergessen bei Annie. Die hatte 1988 eine Fehlgeburt. Das ist, glaube ich, ein gravierender, natürlich ein Einschnitt gewesen. War vorher schon mal verheiratet mit einem deutschen Hare Krishna-Guru. Einige Jahre, ging aber schief. Dann war sie jahrelang mit einem israelischen Kameramann, also Filmemacher, Uri Fruchtmann, verheiratet und hat 2 Töchter auch. Ich glaube, Annie Lennox hat immer sehr, sehr viel Wert auf ihr Privatleben gesetzt und auch das abzuschirmen und nicht immer nun in jeder Öffentlichkeit zu stehen. Und hat dann auch erst eine Pause gemacht nach diesem, sagen wir mal, von 2 Jahren etwa, während Dave gleich aktiv geworden ist.
Ja, ich finde, das ist eine komische Bewegung oder vielleicht auch sogar nachvollziehbar, aber man hat das Gefühl, Annie Lennox rückt immer weiter ins Privatleben und aus dem Scheinwerferlicht zurück.
Genau.
Und er drängt immer mehr nach vorne, dass man denkt, das ist also der Typ. Jetzt produziert er das oder jetzt hat er Band oder so. Und das hat eigentlich auch zugenommen über die Jahre, so diese Bewegung irgendwie, so ein bisschen vielleicht was Ausgleichendes oder so. Auf jeden Fall ist das so zu beobachten, finde ich.
Ja, also er trat gleich schon 90, habe ich ihn hier in der Großen Freiheit gesehen, da war sein erstes Album mit den Spiritual Cowboys, so nannte er seine Band, und mit 2 Schlagzeugern, unter anderem dem Martin Chambers von den Pretenders als Schlagzeuger, zwei Schlagzeugen, das brachte unglaublich einen guten Groove und einer sehr, sehr guten Nummer. Das Album war so durchschnittlich, aber eine Nummer war klasse, Jack Talking.
This is Jack Talking. Said I'm coming to London. I'm sick and tired of the sun. He said I'm coming to London.
Und das war auch so ein kleiner Hit und das war live ganz, ganz eindrucksvoll. Und da sang auch seine Frau mit, Shoen. Das ist dieser irische, gälische Name, den manche mit Siofan sagen,
ich
aber
Shoen
Faye, die war bei der Band Shakespeare Sister dabei und früher bei Bananarama. Ne? Also da kommt die her und ist nun seine Ehefrau gewesen und die war nun auch mit in dieser Spiritual Cowboys Band. Und dann gab es im nächsten Jahr gleich schon wieder noch ein Konzert und noch ein Album, also Aktivitäten ohne Ende.
Ja, und da hat er ja auch noch einen sehr bekannten Song gemacht, zum Beispiel mit der niederländischen Saxophonistin Candy Dunfer.
Ja, das dürfen wir gar nicht vergessen.
Da hören wir mal rein eben. Das ist nämlich, in der Tat, kennt jeder. Das, auch wenn man denkt, der Titel sagt mir vielleicht nicht.
Das war ja schon 89, richtig. Das war das. Ja, eingängige Melodie, ganz wunderbar, mit Candy Dulfer am Saxophon, war ein Riesenhit überall in der Welt. Und das war eigentlich seine erste Soloarbeit, das ist richtig.
Ja, genau. Aber er ist dann offenbar auch sehr gefragt gewesen.
Ja.
Wenn man dann sich dann die Liste anguckt, wo der überall produziert hat in den kommenden Jahren, das ist auch sehr beeindruckend von den Namen her, aber es ist vor allem unheimlich fleißig.
Ja, also mit Mick Jagger hat er produziert, Bob Dylan hat er ein Album produziert 1987 schon, und also er war als Produzent sehr gefragt, weil die merkt natürlich auch, hey, die Eurythmics-Platten sind blendend produziert und der macht einen perfekten Klang, kann toll arrangieren. Und das war dann wirklich sehr gefragt. Und dann hat er zum Beispiel aber auch irgendwie weiter Soloalben gemacht. Die waren dann nicht ganz so erfolgreich. 95, da gab es ein gutes Stück drauf, Heart of Stone. Dann eine riesige Pause, wo er nur Film-Soundtracks gemacht hat und wo es dann auch Wiedervereinigungen mit den Eurythmics gab. Und da hatte er, glaube ich, andere Sachen zu tun. Und hat dann das konnten wir gleich jetzt mal abhaken damit. Ab 2011 hat er 3 Alben gemacht, bis 2013, die in Nashville produziert waren und mehr so eine Art Country-Rock kreiert haben, der wirklich sehr, sehr schöne Songs drauf hatte. Unter anderem mit Stevie Nicks einen Song oder mit den Secret Sisters oder auch mit einem Model, das eine Sängerin geworden ist, Karen Elson. Das sind spannende Songs, wirklich ganz, ganz gute Alben, die auch nicht erfolgreich geworden sind, aber gute Musik darstellen. Er ist ja kein guter Sänger, kein großer Sänger, aber er hat sich dann einigermaßen da reingefuchst und Melodien konnte er auch schon immer schreiben. Insofern, das hat er dann auch getan.
What's cheaper than free? You and me. What's better than alone? Going home. What does money not buy?
Ja, und er hat offenbar ja, wie viele britische Musikerinnen und Musiker haben ja dann auch die Leidenschaft für amerikanische Musik, und ihm hat immer diese Blues und offenbar auch die Country-Musik immer unglaublich gefallen. Ich glaube, er hat sogar mal irgendwann eine Dokumentation darüber gedreht oder drehen lassen über so Blues-Musiker, um das so auch festzuhalten. Irgendwie ganz, ganz interessant, finde ich. Mhm. Aber Annie Lennox bleibt wirklich ein großer Star in dieser Zeit auch, auch schon ab Anfang der 90er Jahre.
Ja.
Obwohl sie ja eigentlich nur alle paar Jahre ein Album macht.
Ja, sie hat dann aber 92 gleich ein unglaublich bedeutendes Album aufgenommen. Das eigentlich ist es immer noch ihr Bestes wahrscheinlich. Diva mit Songs wie Why und Walking on Broken Glass und Precious und Cold. Das waren großartiges Little Bird. Fantastische Songs. Wunderbar produziert von Stephen Lipson. Das war der Mann, der hat mit Trevor Horn viele legendäre Platten gemacht, zum Beispiel auch für Frankie Goes to Hollywood oder für Yes, die ganz, ganz große Hits in den 80ern produziert. Der hat diese Alben sehr empathisch, also sehr gefühlvoll und eben nicht kalt produziert.
How many times do I have to try to tell?
außergewöhnliche Alben, wirklich. Und sie hat sich Zeit gelassen. Dann 95 das nächste.
Aber ich wollte einmal fragen, ja, ja, hat dir, als du dieses erste alte Soloalbum gehabt hast, hast du gedacht, wo ist Dave, oder hast du, war es egal?
Überhaupt nicht. Also das war ganz klar, dass hier eine Stimme im Vordergrund stand und auch die Musik ein wenig anders war. Die war nicht gitarrenorientiert oder auch nicht Synthi-orientiert, so mit gewissen Riffs oder auf, also keine, die war nicht auf Charts programmiert, sondern man merkte, dass das war einfach eine neue große Popsängerin, die alleine jetzt singt, und ihre Stimme ist ja sowieso einzigartig. Die Kompositionen waren großartig. Also, dass man beinahe den Verdacht haben könnte, die großen Eurythmics-Songs sind auch eher in den Melodien allein ihr Werk gewesen. Also den Verdacht könnte man schon haben. Also Dave hat überhaupt nicht gefehlt, muss ich sagen. Also das war schon ein beeindruckendes Album. Und es hatte ja auch Walking on Broken Glass hätte auch ein Eurythmics-Song sein können. Also hat denselben Stil, während Why eigentlich nicht. Das ist fantastischer
ja,
Song.
Ja, es ist auch toll, das nochmal noch nachzuhören. Das finde ich auch. Mir hat das auch viel Freude gemacht. Ich habe in der Tat gedacht, dann hast du das nächste Album, heißt Medusa 1995. Sie hat dann auch, das ist auch Quatsch oder überinterpretiert, aber ich habe gedacht, sie nimmt womöglich auch dann so eine, also als Diva oder Medusa, das sind ja so klassische so. Frauenrollen, habe ich da, also so mythische Frauenfiguren und Rollen. Ja. Das ist auch Quatsch, das so zu.
Ich weiß nicht, ob man das so interpretieren kann. Jedenfalls, sie hat sie da nur Coverversionen gesungen. Hat natürlich mit ihrem Geschmack wunderbare Songs ausgesucht. Zum Beispiel No More I Love Yous oder Waiting in Vain von Bob Marley, Something So Right von Paul Simon, eine wunderbare Version. Es gibt sogar eine Version, wo er mit ihr das singt.
When something goes wrong, I'm the first to admit it, first to admit it, the last one to know. When something goes right, oh well, it's like it'll lose me. Such an unusual sign. Whoa, I can't get used to something so right, to something so right. Some people never say the words I love.
Also beeindruckend.
Ja, wirklich auch ziemlich stilsicher, ne? Ja. Finde ich, ist ganz toll.
Ja. Aber eben keine neuen Songs. Vielleicht war sie auch nicht so kreativ oder effektiv. Wie gesagt, ihr Privatleben ging ihr vielleicht vor. Sie hat sich, glaube ich, nie drücken oder so von der Industrie oder von so zwängen lassen in einen diese Schablone. Ich muss jetzt unbedingt das nächste Album schreiben, auf Tournee gehen, dann wieder das nächste Album. Da hat sie, glaube ich, gesagt, stopp. Machen wir nicht. Andere Sachen sind mir wichtiger.
Jetzt kommt dann, bevor sie das nächste Album danach rausbringt, nach Medusa, gibt es ein Album, das heißt Peace, mit den Eurythmics wieder zusammen. Ganz toll, finde ich. Hören wir gleich sicher nochmal einen Song draus.
Stimmt, ja.
Und da habe ich mir eine Dokumentation dazu angeguckt. Ein Song heißt 17 Again, und der geht natürlich auch ein bisschen zurück zu den, also vielleicht eigenen Wurzeln sozusagen. Aber sie sagt in dieser Dokumentation, wir werden nicht viel davon machen, weil meine Kinder sind jetzt klein und die Kindheit kann ich nicht zurückholen von denen. Und das stimmt ja auch.
Ja, das ist wirklich wahr. Und du hast ja sehr recht, gut, dass du darauf hinweist, weil ihr nächstes Album ist ja erst danach gewesen. 99 war diese Reunion von Eurythmics zu diesem wirklich eindrucksvollen Album Peace, das aber auch einen, sagen wir mal, politischen, sozialen Hintergrund hat.
We should have jumped out of that airplane. Flying skyways overhead, it wasn't hard to fall. And I had so many crashes that I couldn't feel at all. And it feels like I'm 17 again.
Sie haben eine Tournee danach gemacht, aber Voraussetzung war, ich glaube, das kam auch mehr von Annie, die Forderung, das ist nicht für unseren Profit, sondern alle Profite dieser Tournee gehen an soziale, politische Organisationen und Zwecke. Sie war ja schon lange Oxfam-Botschafterin. Sie unterstützte viele soziale Umweltschützer und politische Organisationen in der Welt. Und das haben sie auf der Tournee besonders betont, auf diesem Album Peace. Zum Beispiel mit dem Song I Saved the World Today. Ein Song wirklich für die Unterprivilegierten. Eine der schönsten Hymnen, die es in der Popmusik gibt für eben unterprivilegierte und benachteiligte Menschen.
Monday finds you like a bomb. It's been left ticking there too long. You bleeding. Some days there's nothing left to learn from the point.
Wunderschön, das hätte auch auf ihrem Soloalbum sein können. Das war mehr die Stilistik ihrer Soloalben, fand ich hier.
Sie, also, sie ist ja sehr dicht im Vordergrund zu hören.
Genau.
Sie ist nicht, es gibt keine Distanz.
Ja.
Wahnsinnig. Es hat was Filmisches. Diese Streicher und dann diese Wow-Wow-Wow-Gitarre
genau.
Da so. Das ist schon. Es könnte auch eine Filmszene. Ich sehe das quasi schon. Ich sehe den Film schon.
Und sie hatte auch schon in früheren Songs, auch schon 10 Jahre davor, When the Day Goes Down, ist auch ein Song, wo sie wirklich über die Loser in der Welt, die wirklich es schwer haben, gesungen hat. Das war immer ein Thema für sie auch. Also sie hat es musikalisch verarbeitet, aber besonders eben auch als Botschafterin, als Persönlichkeit. Und da ist sie ja wirklich herausragend als Persönlichkeit für diese Anlässe. Nicht als Wohltätigkeitslady, sondern man merkte, die meint es wirklich ernst.
Ja, das nimmt ja in den kommenden Jahren noch zu. Also sie engagiert sich unglaublich für die sogenannten AIDS-Waisen in Afrika.
AIDS zum Beispiel,
und eben, ich glaube sogar besonders in Südafrika, und hat da ganz groß auch immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Das spielt ja auch in den kommenden Platten nachher noch
genau.
eine Rolle.
Genau. Ja, das war jedenfalls die Wiedervereinigung mit Eurythmics. Danach kam es aber nur noch mal zu Einzelauftritten. Ich glaube, mal hin und da gab es mal so einen gemeinsamen Auftritt, aber eine dauerhafte Tournee, eine neue Platte gab es dann nicht mehr. Das war es dann. Sie hat sich dann irgendwann wieder mit ihren Solo-Aufnahmen beschäftigt. Bear hieß das nächste Album.
Da 2003 ist das
genau,
rausgekommen,
das
genau.
Das hat nicht die große Klasse von Diva, das muss man schon sagen. Aber mein Gott, das ist wirklich kein Vorwurf. Also man kann von niemandem erwarten, dass man solch großartige Kompositionen immer wieder so aus der Hand schüttelt. Das konnten auch andere große Künstler nicht.
Ja, und sie bleibt ja in der Tat auch irgendwie präsent, weil sie dann eben zum Beispiel auch auf verschiedenen Film-Soundtracks immer Titelsongs singt.
Genau.
Into the West sagt einem der Titel vielleicht nichts, aber das war der Song für den dritten Teil von Lord of the Rings, also Herr der Ringe.
Ja, Return of the King, genau.
Genau, die Rückkehr des Königs.
Und dafür hat sie den Oscar gewonnen als besten Filmsong. Und das ist auch ein toller Song. Ich habe mir den nochmal angehört jetzt, weil ich fragte dann meine Tochter und meine Kinder, die natürlich diese Kinder, haben jetzt gerade die Lord of the Rings Filme nochmal sich angeguckt, so 20 Jahre später und so, und sind begeistert. Das kennst du nicht, den Song ist natürlich wunderbar und so. Das ist ihre Connection zu Annie Lennox. Das hat ihr auch ein ganz neues Publikum eröffnet.
Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away safe in my.
ist natürlich logisch, jemand mit so einer großen Stimme wird auch für Soundtracks gefragt und dann auch für Coverversionen. Die muss auch nicht eigene Songs immer machen. Das hatte ja schon 88 angefangen in diesem Duett mit Al Green.
Al Green, ja.
Das war aber, sagen wir mal, ein Song, der nicht so besonders tief ging, aber andere Gastspiele waren einfach beeindruckend. Dann sang sie auf einem Album für und von Herbie Hancock, Possibilities, sang sie Hush, 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 einen fantastischen Song.
Long white arms losing their strength and form, 60-year man on 20-year-old skin, skeleton, your eyes have lost.
Oder mit David Gray, einem irischen Singer-Songwriter, singt sie einen Song Full Steam. Sie hat Gastspiele auf anderen Platten. Sie singt Duette mit Alicia Keys zum Beispiel, singt sie da einen großartigen Song, und zwar Everybody Hurts von R.E.M. Ich meine, das mit der Stimme von Annie Lennox, diese großartige Ballade. Oder sie singt ein Wiegenlied, Dream Angus. Oder Many Rivers to Cross hat sie in Amerika in einer Castingshow gesungen. In American Idols hat sie das live vorgetragen. Oder in einer, es gibt eine Joni Mitchell Tribute-Platte, da singt sie Ladies of the Canyon. Also sie hat immer ihre kleinen speziellen Gastspiele, ist immer präsent als die ganz Große, die dann einfach das veredelt. Das ist wirklich eine Veredelung. Wenn Annie Lennox da mitsingt, dann... Ah, das ist noch ein Bonus.
Aber ich finde nicht, dass sie in den Auftritten unnahbar wirkt. Also, nee. Wenn man sozusagen dieses Wort Diva ist jetzt ja auch...
Überhaupt nicht.
So ist es nicht. Sie ist kein divenhaftes Getue oder so, sondern sie macht sich irgendwie rar. Aber sie ist immer wahnsinnig herzlich und nahbar, und es wirkt... immer, als ob das Lied aus ihrem Herzen kommt irgendwie, egal ob sie es geschrieben hat oder nicht. Das ist ganz komisch, wie sie
das
schafft.
Und das kann man wirklich zuletzt noch mal sehen, gerade aktuell dieser Gershwin-Tribute, der Gershwin-Preis für Joni Mitchell, wo auch Annie eben mit anderen Künstlern zusammen singen sie da Big Yellow Taxi, ganz wunderbar herzlich. Ja,
sie singt auch Both Sides
Now. Sie singt Both Sides Now in einer unglaublichen Version. Also das, wo sie dann wirklich dann zu einer, wirklich beinahe einem eurythmischen Tanz nachher eine Dreh, ist wunderbar. Und das, der Saal steht danach. Das ist fantastisch. Das sollte man sich unbedingt anschauen. Aber diese Größe hat sie immer dargestellt.
Aber ich finde, wir sind schon quasi fast, biegen wir hier so auf die ganzen Coverversionen. Es hätte noch ein paar
aber sogar noch ihr eigenes Album.
Ja, genau. Es gibt ein Album aus dem Jahr 2007.
Genau.
Das hat den, ich habe erst gedacht, das ist doch ein Album von Depeche Mode, aber das ist Quatsch. Songs of Mass Destruction heißt das nämlich.
Aber das hat aber auch im Titel natürlich irgendwie einen politischen oder so einen Sinn. Ne? Also da geht es schon auch um Zerstörung, Gewalt und von Schönheit und von Leben und von Menschheit. Und insofern Dark Road ist einer dieser grandiosen Songs auf diesem Album. Das ist, also nach Diva ist es das andere große Album von ihr, glaube ich.
It's a dark road and a dark way that leads to my house, and the word says you're never gonna find me there. Oh no, I've got an open door. It didn't get there by itself. It didn't get there by itself. There's a fear.
Ich finde es umwerfend, muss ich echt sagen. Wirklich
so nah und so intim und so ehrlich, und also da, das kräuselt es wirklich. Also es ist wirklich wunderschön, und man merkt, die meint, was sie da singt, und das war wirklich ein wunderbares Album. Und dann natürlich diese Nummer Sing mit wirklich allen berühmten Sängerinnen, die es überhaupt gibt, Madonna, Gladys Knight, Bonnie Raitt, Angélique Kidjo, Celine Dion, Shakira, alle singen mit. Und es gibt ja einen gewissen Hintergrund dafür. Es geht also um Frauenpower auch hier, dass alle gemeinsam singen und einfach sich ihre eigene Stärke erkennen und beweisen.
Ja, das geht um wirklich Empowerment, sagt man heute ja so. Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend, weil so viele großartige Künstlerinnen da mitmachen. Und da könnte ich jetzt, wir können die ganze Zeit weiter erzählen, wer da noch alles mitgesungen hat. Ja. Am besten, wir hören mal ein bisschen, was im Song drin ist.
Am Schluss singen sie dann alle im Chor mit und durcheinander. Das ist großartig.
Ja, offenbar trifft sie ja dann auch nicht nur einen, jetzt sagen wir mal, gesellschaftlichen Nerv, sondern auch ein Anliegen. Mhm. Also mit ihrem Anliegen trifft sie da auf offene Ohren bei ihren, ja, bei ganz vielen Sängerinnen auf der Welt, die das sehr, sehr gerne unterstützt haben, offenbar. Also man ist dann gerne mit ihr zusammen, offenbar.
Ja, also sie ist eine Frau, glaube ich, die überall anerkannt ist. Ich kann mich erinnern, als ich Joni Mitchell interviewt habe, 1983, da war gerade, die ersten Eurythmic-Hits erfolgreich gewesen. Und da sagte sie, ich fragte sie, was für neue Sängerinnen oder Sänger oder Künstler sie einfach so beobachtet. Und sie nannte Police und dann sie nannte aber auch Annie Lennox. Das hatte sie schon gehört und das hatte sie gleich so beeindruckt. Und es ist irgendwie wunderbar, dass die beiden dann später gemeinsam auch so viele gemeinsame Interessen entdeckt haben und füreinander gesungen haben und Musik gemacht haben.
Es gibt dann noch, ich glaube, drei Alben, die danach kommen. Ein Weihnachtsalbum.
Ja, das ist eine bisschen merkwürdige Angelegenheit. A Christmas Cornucopia. Da sind traditionelle Weihnachtslieder, aber auch eigene Kompositionen drauf. Die Version der traditionellen Lieder finde ich nicht so richtig spannend. Aber eine grandiose Nummer, Universal Child, ist drauf, in der großen Tradition ihrer fantastischen Balladen.
How many mountains must you face before you learn to climb? I'm gonna give you what it takes, my I'm gonna try to find a way to keep you safe from harm. I'm gonna build a special place, a shed.
Ich finde, es ist eigentlich einer ihrer besten Songs und eigentlich einer der letzten, die sie veröffentlicht hat an großen Songs. Denn die späteren Alben, Nostalgia 2014, waren Coverversionen, Standards.
Ja, also tolle Sachen, aber
I Put a Spell on You, großartige Version, auch in Filmen gern benutzt.
I put a spell on you. Because you're my. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you.
Es waren eben Coverversionen und dann hat sie noch 2018 einen Filmsoundtrack gesungen. Requiem for a Private War hieß der Song. Der Film war A Private War. Ist nicht so bekannt geworden, aber der Song war auch für den Oscar nominiert. Das war auch schon großartig. Aber als eigenen Song im Popbereich gibt es Universal Child, nur keinen neuen. Was eigentlich kann das doch nicht sein, dass sie, wir haben jetzt 23, dass sie in den letzten 13 Jahren nichts geschrieben hat.
Annie, wir warten.
Ja, also insofern weiß ich nicht, ob die Geschichte schon zu Ende gezählt, erzählt ist.
Wir müssen erwähnen, dass es auch noch ein Album 2019 gibt, das mit so meditativer Klaviermusik bisschen
das ist seltsam,
einen ja. aus der Bahn haut, so ein bisschen macht nichts. Sie kann ja auch ein bisschen probieren, wozu sie Lust hat, ohne uns zu fragen, komischerweise.
Ja.
Nein, es ist natürlich alles Annie Lennox, aber es ist kein Hit, kein Song, kein,
ja.
Ich finde es eher irritierend, muss ich zugeben.
Ja, ja. Aber wie gesagt, sie hat sich dann mehr um ihre Familie gekümmert und eben um ihre politischen und sozialen Anlässe, also Armutsbekämpfung, Amnesty International, auch für die Unabhängigkeit Schottlands ist sie eingetreten. AIDS, ein großes Thema. Und also dieser Sing hatte ja auch AIDS als Hintergrund und besonders in Afrika und Südafrika. Und dann hat sie eben ihr Privatleben geschützt, das muss man schon sagen. Und tritt aber auch immer wieder auf. Und das ist das Schöne daran. Sie ist immer da.
Ich wollte einmal erinnern, vielleicht hat jemand Lust, auch das nochmal nachzuschauen. Es gibt davon natürlich Videos. Sie ist in der Corona-Zeit, als gerade die ersten Lockdowns war, hat sie eine ganze Serie von Songs aufgenommen. Sie selbst am Klavier, manchmal singt ihre eine Tochter mit. Und da haben die eben alte Eurythmics-Songs oder Solo-Songs von ihr aufgeführt einfach.
Das haben sie ins Netz gestellt.
So Wohnzimmerversion. Also ganz entzückend eigentlich so. Ohne Perfektion, aber sehr, sehr lebendig.
Schön.
Ganz wunderbar. Annie Lennox und die Eurythmics, die sind das Thema heute gewesen bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Alle Folgen, diese Folge und natürlich alle anderen Folgen vom Urban Pop Musik Podcast könnt ihr finden in der ARD Audiothek. Und wir hören gleich nochmal einen Song von Annie Lennox, um nochmal zu würdigen, wie großartig diese Frau singt, wie viel sie darstellt und auch im Grunde genommen, wie viel sie ja für die Popmusik auch als Persönlichkeit geschaffen hat.
Ja.
Das ist eigentlich haben wir noch gar nicht richtig gewürdigt.
Nee, eine der ganz, ganz großen Frauenpersonen, die es überhaupt in der Popmusik gibt. Das ist eine Frau, ein großes Vorbild für viele.
Herzlichen Dank für heute, Peter.
Danke, Uke.
You've placed a chill in my heart. You've placed a chill in my heart. Take me to the desert where there's got to be a whole heap of nothing for you and me. Take me to the desert, take me to the sand. Show me the color of your red hand. You have placed a shoe in my heart. Yeah, yeah, yeah. Love is a temple, love is a shrine. Some love at the five and dime. A little bit of love from the corner store. Get it on credit if you need some more. I'll be the figure of your disgrace. A crisscross pattern upon your face. A woman just too tired to think about the dirty old dishes in the kitchen sink. Wish I was visible so I could climb through the telephone. When it hurts my ears, and it hurts my brain, and it makes me feel too much, too much, too much, too much. Do cut me down when I'm talking to you. Oh no, no.
Gesundheit,
Geld,
Wohnen.
Egal, was Sie im Alltag gerade beschäftigt, in der ARD Audiothek finden Sie dazu hilfreiche Podcasts. Zum Beispiel die Ernährungsdocs.
Ungefähr 80% des Immunsystems
wow.
sitzt im Darm.
Mhm.
Und da ist es eben besonders wichtig, dass unsere Darmbakterien vielfältig sind.
Jederzeit die besten Podcasts, Dokus und Hörbücher. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD Audiothek-App downloaden.